Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Seit wenigen Minuten wird in Washington verhandelt. Die Chinesen und die Administration der US-Regierung sitzen sich gegenüber. Es geht um den Handel, es geht um viele Milliarden. Immerhin möchte man sagen, wird da noch geredet, denn der amerikanische Präsident hat in seiner bekannten erratischen Art vorher noch eine Art Handgranate ins Verhandlungszimmer geworfen. Ab 24 Uhr der amerikanischen Zeit sollen neue Zölle gelten. Gleichzeitig setzt er, und das ist seine bekannte erratische Art, setzt er auf einen Deal. Und wir werden gleich hören, was dieser Deal denn bewirkt und ob er irgendetwas bewirkt. Die anderen Themen unter anderem in dieser Sendung. Umgang mit sexuellem Missbrauch. Der Papst verfügt eine Meldepflicht. Dann die Steuerschätzung. Es gibt geringere Einnahmezuwächse in Deutschland. Der Bundestag verlängert das Mali-Mandat. Den Blick in die Kommentarspalten von morgen. All das haben wir unter anderem für Sie in dieser Sendung. Wir beginnen in Washington. Dort begrüße ich den Kollegen Thilo Kössler. Und an ihn geht die erste Frage. Ich habe es gerade gesagt. Handelskriege kann man ja eigentlich leicht gewinnen, hat der amerikanische Präsident gesagt. Dann hat er eine Art Handgranate geworfen und zwischendurch gab es noch einen Brief vom chinesischen Präsidenten. Lösen Sie uns das auf.
Das war die Kurzfassung, hat zu Heide. Ja, Donald Trump setzt den Ton und zwar in ziemlich scharfer Form. Er hat da gestern schon in Florida vor Wahlanhängern, den chinesischen Verhandlungspartnern vorgeworfen, bereits erzielte Verhandlungsergebnisse wieder zurückgenommen zu haben und damit das bereits Erreichte zurückzugehen. Donald Trump hat das in einer ja doch recht spontanen Pressekonferenz am Nachmittag erneuert. Das sei überhaupt nicht akzeptabel, dass Verhandlungsergebnisse, die bereits erzielt wurden, korrigiert werden soll, das nehme er nicht hin.
They renegotiated the deal. I mean, they took, whether it's intellectual property theft, they took many, many parts of that deal and they renegotiated. You can't do that.
Das ist der Ton, den man kennt. Die Verhandlungen beginnen zur Stunde. Die chinesische Delegation hat vor einer halben Stunde das Willard Hotel verlassen. Und die Delegation ist mit Vizeregierungschef Liu He hochrangig besetzt. Aber Donald Trump wartet den Ausgang der Gespräche gar nicht ab. Er hebt um Mitternacht die Strafzölle an von 10% auf 25%, und zwar in einem Produktwert von $250 Milliarden. Und das hat er auch noch mal ganz unmissverständlich klargemacht.
So now what we're doing is we're raising it to 25% on Friday. So it'll be $250 billion at 25%. And we're starting that paperwork today.
So, und das ist genau der Tonfall, den man von Donald Trump kennt, wenn das ganz ernst meint. Das ist die Verhandlungsstrategie, die er hat, maximalen Druck auszuüben, sodass die Gegenseite in die Knie gehen muss. Das ist das Prinzip Sieg oder Niederlage. So geht er in Verhandlungen. Aber es gibt eben Zweifel dazu, Heide, dass diese Strategie bei China funktioniert. Die chinesische Delegation hat auch überhaupt keine Lust, das Gesicht zu verlieren. Und deshalb zieht Donald Trump auch gleich die Optimismuskarte. Er hat gesagt, er habe einen schönen Brief, a nice letter, von Präsident Xi bekommen, in dem dieser die Bereitschaft zur Lösung beteure. Er halte eine Vereinbarung noch in dieser Woche für möglich.
Kommen wir auf die Reaktionen in den Vereinigten Staaten. Dort erzählt Trump ja immer wieder, dass diese Zölle von den Chinesen bezahlt werden. Eigentlich bezahlen es ja die amerikanischen Konsumenten. Kommt sowas an inzwischen oder ist das nur noch eine Art Geheimwissenschaft?
Nein, man hat das Gefühl, es kommt überhaupt nicht an. Er behauptet das vor der Wahlveranstaltung gestern in Florida und er behauptet das auch wieder vor dem Pressekorps. Ganz eigenartig.
So our country can take in $120 billion a year in tariffs, paid for mostly by China, by the way, not by us. A lot of people try and steer it in a different direction. It's really paid, ultimately it's paid for by, largely by China.
Also er sagt, die Chinesen bezahlen das und alle, die sagen, das stimmt nicht, die hätten nicht recht. Wirtschaftswissenschaftler sagen ihnen, dass unisono durch Strafzölle führen zu Preiserhöhungen und für die höheren Preise müssen die Verbraucher bezahlen und nicht die chinesischen Produzenten. Es gibt allerdings schon jemand, der das Geld kassiert für die höheren Zölle und das ist der amerikanische Staat. Aber er gibt es eben nicht weiter an die Verbraucher. Wer im Walmart einkaufen geht, wo es hauptsächlich chinesische Waren zu kaufen gibt, der spürt es am ehesten und das ist Trumps Klientel auf dem Land. Aber Sie nimmt es offenbar überhaupt nicht wahr, was hier passiert. Übrigens genauso wenig wie die Farmer, zum Beispiel in Iowa, die ja zu den größten Leidtragenden gehören, weil sie Soja anbauen. Und dieser Sojamarkt ist komplett eingebrochen. Aber die Farmer in Iowa glauben, Donald Trump hat so etwas wie eine Geheimwaffe. Der wird es schon richten. Man komme besser aus den Verhandlungen raus, als man hineingekommen sei. Das ist unisono zu hören. Zum Beispiel in Iowa bei den Farmern.
Auf der anderen Seite gibt es eine neue Geschichte in Huawei 2 praktisch, China Mobile, da geht man auch hart vor und will die nicht am amerikanischen Markt haben, oder?
Das ist eben diese ganz symptomatische Entwicklung, die verbunden ist mit diesem Handelskrieg zwischen den USA und China. Es geht ja nicht nur um den Abbau des Handelsüberschusses, es geht auch um den Diebstahl geistigen Eigentums und es geht um die Öffnung der Märkte. Und da machen die Vereinigten Staaten gerade dicht. Das gilt für Huawei. Die US-Telekommunikationsbehörden haben den chinesischen Hersteller von Telefonen und Telekommunikationszubehör nicht zugelassen, mit dem Argument, das Unternehmen könnte eine Hintertür geöffnet bekommen zur Spionage in den USA. Und dasselbe gilt jetzt auch für den chinesischen Mobilfunkkonzern China Mobile. Die Behörden in den USA haben das Unternehmen nicht zugelassen.
Das war Thilo Kössler mit ersten Informationen. Wir werden Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten, sollte irgendetwas passieren. Wir kommen zum EU-Gipfel. Es ist eine Art informeller EU-Gipfel und eigentlich wollte man über die Zeit ohne England nachdenken. Aber es gibt eine Menge aktuelle Dinge, den Klimaschutz, China und verschiedene andere Dinge. Peter Kapern hat den Abschlussbericht.
Zwei Seiten ist die Erklärung lang, die beim Gipfel in Sibiu verabschiedet wurde. Und sie klingt wie eine Selbstverpflichtung einer Pfadfindergruppe. Gemeinsam wolle man durch dick und dünn gehen, immer bemüht um gemeinsame Lösungen, mit dem Vorsatz, sich in Notzeiten untereinander immer solidarisch zu zeigen. Zwei Wochen vor der Europawahl schien es den Staats- und Regierungschefs angebracht, den Bürgern diese Botschaft zu übermitteln, dass die EU längst nicht nur ein in Fragen der Flüchtlings- und Haushaltspolitik zerstrittener Haufen ist und dass es wichtig ist, wählen zu gehen. Unabhängig von allen Beschwörungen des Zusammenhalts hat zeitgleich das beinharte Ringen um die künftige Aufstellung der EU begonnen. Auch das ist eine Botschaft von Sibiu. Da geht es um die Besetzung der vier Spitzenjobs nach der Wahl. Ratspräsident, Parlamentspräsident, EZB-Präsident und vor allem Kommissionspräsident. Bei der Personalauswahl muss die Balance zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten gewahrt werden. Ost und West, Nord und Süd müssen vertreten sein. Bei der Auswahl des Kommissionspräsidenten geht es aber auch um eine Machtfrage. Die großen Fraktionen des Europaparlaments haben sich festgelegt, nur wer bei den Europawahlen als Spitzenkandidat einer Parteienfamilie angetreten ist, kann zum Kommissionspräsidenten gewählt werden. Ein Grundsatz, hinter den sich auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte.
Ich glaube, dass es der Bevölkerung schwer zu verkaufen sein wird, dass es zuerst Wahlen und einen Spitzenkandidaten gibt und danach sagen einige aus der Regierungselite, ach, soll die Bevölkerung ruhig wählen, wir entscheiden dann im kleinen Kreis unter uns, was wir für richtig erachten.
Gleich zum Gipfelbeginn hatte aber bereits eine ganze Reihe Regierungschefs, die allesamt dem liberalen Lager angehören, das keinen Spitzenkandidaten nominiert hat, Front gemacht gegen diesen Nominierungsmechanismus.
I think it's a little bit out of democratic procedures and treaties.
Dieser Mechanismus liege außerhalb demokratischer Prozeduren und außerhalb der EU-Verträge, urteilte zum Beispiel die litauische Ministerpräsidentin Grybauskaitė. Auch Emmanuel Macron unterstrich seine Ablehnung der Spitzenkandidaten-Idee. Und der Luxemburger Xavier Bettel ätzte, die Wähler hätten doch gar keine Ahnung, wer diese Spitzenkandidaten überhaupt seien.
Ask my voters. They have no clue who is the Spitzenkandidat from any party.
Angela Merkel sagte, man werde sich nach der Wahl die Ergebnisse anschauen und dann miteinander reden.
Und dann werden wir sehen, was passiert.
Und dann, als sei es ihr gerade noch rechtzeitig eingefallen, schob sie hinterher.
Ich unterstütze Manfred Weber, damit das ganz klar ist.
Diese Unterstützung könnte sie gleich am 28. Mai, nur zwei Tage nach der Europawahl, demonstrieren. Dann gibt es nämlich einen weiteren Sondergipfel, bei dem es ausschließlich um Personalien gehen soll. Aber nicht nur über das Personal, auch über den künftigen Kurs der EU wurde in Sibiu gesprochen. Sebastian Kurz erneuerte seine Forderung nach einer Änderung der EU-Verträge, die mit einem europaweiten Referendum abgesichert werden soll.
Es braucht eine Veränderung und dafür kämpfe ich auch, dafür trete ich ein. Ich glaube, ein neuer Vertrag, ein Generationswechsel, das ist es, was wir brauchen.
Weniger Zwang zur Einstimmigkeit, dazu Strafen für Mitgliedstaaten, die die Regeln nicht einhalten, und überhaupt mehr Effizienz, so das Ziel seiner Vorschläge. Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Sanchez war mit der Forderung nach einer europäischen Arbeitslosenversicherung nach Sibiu gereist. Und Emmanuel Macron unterstrich seine bekannten Reformideen. Wir brauchen eine ambitionierte Klimapolitik. Zweitens müssen wir unsere Grenzen besser schützen für die Sicherheit Europas. Und drittens müssen wir ein europäisches Wachstum und Sozialmodell für die Zukunft aufbauen. Aus der Reformdebatte hielt sich Angela Merkel weitgehend heraus. Immerhin schlug sie vor, dass EU-Gipfel künftig alle 2 Monate stattfinden sollen, statt alle 3, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Und sie unterhielt Unterstützung für ihren Vorschlag,
dass wir auch in dem Bereich, der heute nicht dem Zertifikatehandel unterliegt, noch einmal überlegen müssen, wie wir vielleicht gemeinsame Methodiken finden, zumindest Koalitionen der Willigen, die die Bepreisung von CO2 möglichst einheitlich regeln.
Außerdem sagte sie zu, dass die Bundesregierung noch einmal prüfen werde, ob sie der jüngsten Klimainitiative von 9 EU-Staaten beitritt. Die hatten sich unter Führung Frankreichs dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden. Dafür müsse Deutschland, gab die Kanzlerin zu bedenken, seine Klimaziele noch einmal verschärfen.
Das war Peter Kapern und das war der Bericht vom europäischen Gipfel. Die katholische Kirche hat ein Problem, mindestens eines, sie hat ein Problem mit Missbrauch. Und sie hat nicht nur ein Problem mit Missbrauch, der in ihren eigenen Reihen passiert ist, sie hat auch ein Problem mit der Frage, wie sie denn damit umgeht. Wir alle wissen und haben es erlebt, sie geht nicht so damit um, wie das die Öffentlichkeit und wie es auch die Opfer vor allen Dingen erwarten können und dürfen. Mit strengeren Kirchenrechtsnormen will Papst Franziskus daran jetzt etwas ändern. Die große Frage ist, wird es ausreichen? Zunächst einmal, was will der Papst ändern? Jörg Seiselberg.
Für die katholische Kirche ist es eine Zeitenwende im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Jeder Bischof, jeder Priester, aber auch jeder katholische Gläubige ist künftig verpflichtet, Missbrauchsfälle zu melden. Weltweit, so hat Papst Franziskus jetzt in einem neuen Gesetz verfügt, sollen die katholischen Kirchen außerdem leicht zugängliche Meldestellen einrichten, denen jeder Hinweis zu möglichen Missbrauchstaten geben kann. Ausdrücklich betont der Papst in seinem Motu Proprio, dass Opfer und Tippgeber geschützt werden müssen. Ihre Hinweise sollen, Zitat, wohlwollend aufgenommen und mit größter Ernsthaftigkeit verfolgt werden. Es müsse sichergestellt werden, so die von Franziskus vorgegebene Linie, dass niemand, der Missbrauch melde, in der katholischen Kirche Nachteile erleide. Im Gegenteil, Opfer und ihre Familien sollen von der katholischen Kirche künftig geistliche, medizinische und psychologische Hilfe bekommen. Klar geregelt ist nun auch, dass sich nach dem Kirchenrecht strafbar macht, wer Missbrauchsfälle vertuscht oder Ermittlungen bewusst versanden lässt. Insgesamt, sagt der Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Charles Cicluna, seien die neuen Normen ein wichtiger Schritt nach vorne im Kampf gegen Missbrauch. Dieses Dokument, welches ein nun weltweit gültiges Gesetz ist, ist Ergebnis des Bemühens, die Leitungsebenen in die Verantwortung zu nehmen und hier Rechenschaftspflicht einzuführen. Es geht aber auch um Transparenz, die durch die neue Möglichkeit anzuzeigen gestärkt wird. Ein Verbrechen zu decken ist nicht akzeptabel. Das ist das starke Zeichen, das an die Kirche weltweit gegeben wird. Konkret verpflichtet der Papst mit seinem neuen Gesetz, die regionalen Führungsebenen der Kirche mehr Verantwortung zu übernehmen im Kampf gegen Missbrauch. Die metropolitanen Erzbischöfe haben künftig das Recht und die Pflicht, gegen Bischöfe in ihrem Verantwortungsbereich zu ermitteln, wenn ein Verdacht vorliegt. Innerhalb von maximal 30 Tagen müssen sie die Verdachtsfälle dem Vatikan melden. Gleichzeitig stellt Franziskus in seinem Erlass klar, dass die Verpflichtung zur Aufklärung nach dem neuen päpstlichen Gesetz niemanden in der katholischen Kirche davon entbindet, auch mit den staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Juan Ignacio Areta Ochoa, Sekretär des Justizministeriums im Vatikan, betont, alle müssen strengstens die Vorschriften ihres jeweiligen Landes beachten. Insbesondere die eventuelle Verpflichtung, Gesetzesverstöße den zuständigen Behörden des Landes zu melden. Daher wird im Text des Papstes unterstrichen, dass jede Person als Bürger seines Landes verpflichtet ist, die Gesetze des Landes einzuhalten. Die neue Anzeigepflicht innerhalb der katholischen Kirche gilt nicht nur für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen, sondern auch für Fälle sexueller Belästigung von Erwachsenen. Papst Franziskus selbst hatte vor einigen Monaten eingestanden, dass es in der katholischen Kirche einen teilweise systematischen Missbrauch an Nonnen gegeben hat und teilweise noch gibt. Das neue päpstliche Gesetz tritt bereits Anfang kommenden Monats in Kraft. Ab Juni 2020 müssen alle Diözesen weltweit die vorgeschriebenen Meldestellen eingerichtet haben. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Röhrig, äußert sich positiv zu den verschärften Regeln des Vatikans. Für die Weltkirche gebe es nun, Zitat, begrüßenswerte Standards. Positive Signale kommen auch von der Deutschen Bischofskonferenz. Die neuen Normen zeigten, dass der Vatikan den Kampf gegen Missbrauch noch konsequenter führen wolle, so der Missbrauchsbeauftragte der deutschen Bischöfe Stefan Ackermann. Justizministerin Katharina Barley fordert, die katholische Kirche müsse bei jedem Hinweis auf sexuellen Missbrauch sofort Strafanzeige stellen.
Das war Jörg Seiselberg, sein Bericht. Wir wollen das Thema vertiefen mit Heiner Kolb, der jetzt am Telefon ist, von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Schönen guten Abend, Herr Kolb.
Guten Abend.
Was war Ihre erste Reaktion, als Sie gelesen haben, was der Vatikan da heute beschlossen und verkündet hat?
Es gibt so einen schönen Spruch, der lautet, zwei Schritte nach vorne, einer zurück oder vielleicht auch umgekehrt, ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück. Also es ist gut, dass da der Papst in diesem Bereich jetzt aktiv geworden ist. Ich finde es nach wie vor unzureichend, dass man sagt, es bleibt kirchenintern, weil ich denke, da muss auch die zivilgesellschaftliche Justiz eine echte Rolle haben und eben dort auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Auf der anderen Seite, ich komme hier mitten aus einer Konferenz, wo wir den ganzen Tag heute über Strukturen, Eckpunkte der Aufarbeitung gesprochen haben. Und da haben auch Betroffene davon gesprochen, dass sie vielleicht nicht automatisch wollen, dass ihre Erfahrungen mit Missbrauch in der Kirche automatisch an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wird. Sie wollen darüber jedenfalls selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht wollen, weil sie eben durchaus auch bestimmte negative Konsequenzen damit verbinden, die sie jedenfalls ausschließen wollen.
Es gibt ja noch eine andere Frage, die damit verbunden ist. Gelegentlich wird dann darauf hingewiesen, dass sich das auch vielleicht beißen, überschneiden oder behindern kann, wenn die Staatsanwaltschaft auf der einen Seite macht und die Kirche auf der anderen Seite. Ist das ein ernstzunehmender Einwand aus Ihrer Sicht?
Also ich finde es sehr gut zu trennen zwischen den Erwartungen, die Betroffene haben. Die wollen natürlich erstmal ihre eigene Geschichte ernst genommen haben. Die wollen, dass sich die Täterorganisation dazu auch bekennt, Verantwortung übernimmt und auch, wenn notwendig, Kosten für Therapie und Entschädigung übernimmt. Das ist die eine Seite. Die zweite Säule, so haben wir das auch heute diskutiert, ist eben das, was dann sichtbar wird über eine Institution. Das ist ja nicht die Kirche als pauschale Organisation, das ist ein Orden, das ist eine einzelne Kirchengemeinde, das ist eine einzelne Heim in Trägerschaften eines katholischen Trägers. Und da nochmal zu differenzieren zwischen diesen beiden Ebenen, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und von daher muss man dann eben auch fragen, an welcher Stelle wird dann die Übergabe eines Problems an die Staatsanwaltschaft auch wirklich notwendig? Nach meiner Meinung ist sie notwendig, aber ich nehme ernst, dass Betroffene sagen, wir wollen, dass unsere Geschichte auch in unserer eigenen Regie, in unserer eigenen Verantwortung bleiben kann. Die meisten, glaube ich, wollen, dass die Staatsanwaltschaft sich damit beschäftigt. Aber für manche ist es auch eine Hürde, die sie erstmal in Ruhe überlegen wollen.
Wie ist denn das überhaupt zu werten, dass das Ganze praktisch ohne Strafe jetzt kirchenintern ist, wenn sich jemand nicht an diese Vorgaben zur Berichterstattung hält? Wird dann nicht sanktioniert? Reicht das? Da gibt es so Hinweise, das sei kein Gesetz, es sei maximal ein Vorschlag. Teilen Sie diese Kritik?
Naja, es war ja bisher schon so, dass es so eine moralische Ertüchtigung war, die eigenen Missbrauchsfälle in einer Gemeinde dann weiterzureichen in Richtung Vatikan. Das ist jetzt ein bisschen verbindlicher gemacht worden.
Ein bisschen.
Aber wenn ein Bistum dieser Pflicht nicht nachkommt, dann weiß ich nicht genau, ob daraus irgendeine Art von negativer Konsequenz abgeleitet werden kann. Ich kenne nun das Gesetz, das Sie da auf den Weg gebracht haben im Vatikan, nicht im Detail, aber das müsste man natürlich auf jeden Fall fragen, wie verbindlich sind denn diese Vorgaben? Kann sich da ein Bistum drumherum drücken. Wir haben bei der MHG-Studie auch gesehen, wie unterschiedlich die Bistümer mit der Notwendigkeit, auch Einblick in die eigenen Akten zu gewähren, umgegangen sind. Einige haben das sehr offen und gut gemacht und andere haben ordentlich vertuscht und Akten vernichtet.
Ist das nicht genau das Grundproblem? Sie haben vorhin gesagt, eine Täterorganisation und damit die Kirche muss sich bekennen. Da habe ich offen gestanden etwas gezuckt. Es sind Ja, das ist eine Frage. Sind es einzelne Menschen oder ist es doch ein strukturelles Problem oder ist es beides?
Also der Bischof von Hildesheim, der neue Bischof von Hildesheim, der spricht von der DNA innerhalb der katholischen Kirche. Das finde ich ein bisschen zu heftig, weil dieser Begriff gefällt mir ohnehin nicht. Das ist ein biologischer Begriff. Aber es steckt eben doch in den Strukturen der katholischen Kirche, auch der evangelischen übrigens, aber noch stärker in der katholischen, stecken bestimmte Risikofaktoren drin, die einfach auch den Missbrauch gefördert haben. Und insofern, wenn wir einfach die vielen Zahlen, die wir jetzt haben durch die MHG-Studie in Philadelphia, wo ganz andere Zahlen nochmal aus den Akten herausgelesen wurden, dann kann man einfach sagen, die katholische Kirche ist auch eine Täterorganisation, jedenfalls solange sie ihre Täter nicht besser unter Kontrolle hat.
Dankeschön, das war Heiner Kolb von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte und die handeln vom Konflikt, den der Iran mit der Weltgemeinschaft hat, zunächst mit den Amerikanern. Inzwischen geht es aber auch um die Frage, wie Europa und Iran miteinander umgehen. Astrid Korall.
Jegliches Ultimatum lehnen wir ab, heißt es in der Stellungnahme, die die EU-Außenbeauftragte Mogherini gemeinsam mit dem deutschen, dem französischen und dem britischen Außenminister abgegeben hat. Darin fordern sie den Iran auch auf, weiterhin vollständig seinen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nachzukommen und von eskalierenden Schritten abzusehen. Gleichzeitig betonten die Europäer, dass sie weiter hinter dem Abkommen stehen. Sie seien entschlossen, den legitimen Handel mit dem Iran aufrechtzuerhalten. Gestern hatte das Land angekündigt, sich teilweise aus dem Atomabkommen zurückzuziehen. Die Führung in Teheran gab den Vertragspartnern aber 60 Tage Zeit, um es noch zu retten. Bereits im vergangenen Jahr waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt. Beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU ist der Iran heute auch Thema. Sie werden am Nachmittag über die neuen Entwicklungen diskutieren.
Dann gibt es einen weiteren Konflikt, der zwischen Nordkorea und den Amerikanern spitzt sich die Lage auch wieder zu, denn Nordkorea hat offensichtlich zwei Kurzstreckenraketen getestet. Dazu Katrin Erdmann.
Nach bisherigen Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea die zwei Kurzstreckenraketen gegen 16:30 am Nachmittag abgefeuert. Die Raketen sind vom Nordwesten aus offenbar einmal quer über Nordkorea geflogen, bevor sie ins Ost- bzw. japanische Meer stürzten. Sie flogen zwischen 270 und 420 Kilometer weit. Die jüngsten Drohgebärden aus dem abgeschotteten Land treffen just mit dem Besuch des US-Sondergesandten für Nordkorea, Bigun, zusammen, der sich gerade im Süden des Landes zu Gesprächen aufhält. Dabei soll es nicht nur um eine Lösung im Atomkonflikt gehen, sondern auch um mögliche Lebensmittellieferungen. Nordkorea steht nach Angaben der Vereinten Nationen vor einer Hungerkatastrophe. Erst am vergangenen Wochenende hatte Nordkorea Lenkwaffen und Raketenwerfer vor der Ostküste getestet.
Der medizinische Fortschritt macht es nötig. Insofern hat sich der Ethikrat mit den Eingriffen ins menschliche Erbgut beschäftigt. Einzelheiten dazu von Claudia Pass.
Eingriffe in die menschliche Keimbahn seien derzeit ethisch unverantwortlich, heißt es in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, denn die Risiken seien nicht absehbar. Mehrere Monate hatte die zuständige Arbeitsgruppe ihre Stellungnahme vorbereitet. Die Experten schließen Keimbahneingriffe künftig zwar nicht grundsätzlich aus, Voraussetzung sei aber, dass die Verfahren sicher und wirksam seien. Die Experten fordern ein internationales Moratorium und sehen politischen Handlungsbedarf. Bundesregierung und Bundestag müssten sich dafür einsetzen, zu einer verbindlichen internationalen Vereinbarung über wissenschaftliche und ethische Standards zu kommen. Neue umstrittene Gentechnikverfahren erlauben gezielte Eingriffe in das Erbgut mit dem Ziel, Erkrankungsursachen in allen Körperzellen zu beseitigen. Im vergangenen November hatte ein chinesischer Wissenschaftler die Geburt der ersten gentechnisch veränderten Babys bekannt gegeben. Das hatte weltweit für Empörung gesorgt.
Der Bau des neuen Berliner Flughafens entwickelt sich zu einer Art unendlichen Geschichte. Er sollte eigentlich längst in Betrieb genommen sein, er ist es nicht, Baumängel. Jetzt, und Sie hören richtig, geht's offensichtlich um Dübel, genau genommen um falsche Dübel. Ja, Sie hören richtig, Benjamin Eisel.
Im BER-Terminal sind nach Informationen des ARD-Magazins Kontraste und von rbb24 Recherche vielfach Dübel ohne die erforderliche Brandschutzzulassung verbaut worden. Die Stabilität für die daran befestigten Kabeltrassen ist demnach nicht gewährleistet. Einzelne Dübel haben sich einem Insider zufolge bereits gelockert. Zahlreiche Dübel ohne erforderliche Zulassung sind demnach außerdem in Kalksandsteinwänden in Brandschutzbereichen verbaut worden. Kalksandsteinwände sind für solch sensible Bereiche in Großprojekten ungeeignet. Das Problem: Die Kabel müssen im Falle eines Feuers weiterhin funktionieren, um die Brandschutzsysteme zu versorgen. Informanten zufolge sind Rückbauten nötig oder eine nachträgliche brandschutzrechtliche Zulassung der betroffenen Dübel. Der Bauherr hofft nun auf Sondergenehmigungen von den brandenburgischen Bauaufsichtsbehörden. Hinter dem künftigen Hauptstadtflughafen stehen Brandenburg, Berlin und der Bund. Sie sind an der Flughafengesellschaft beteiligt. Weder Management noch Gesellschafter wollen sich konkret zu den Problemen äußern. Bislang ist die Eröffnung für Oktober kommenden Jahres geplant. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus spricht davon, dass möglicherweise der gesamte Standort in Frage stehe. Schon heute sind die Baukosten auf geschätzt mehr als 7 Milliarden Euro gestiegen. Ursprünglich war mit 2,5 Milliarden Euro für den BER gerechnet worden.
Um 23.35 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Und das heute war natürlich wieder einmal eine politische Börse. Einzelheiten dazu von Viktor Goitka.
Die Börsenspezialisten auf dem Parkett sind heute sauer. US-Präsident Donald Trump habe die Märkte mit seiner Politik in Sachen Handel in Geiselhaft genommen. So hat es heute ein Händler auf dem Parkett gesagt. Denn klar, heute starren alle Anleger auf die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und China in Sachen Handel. Das Problem: Noch kennt man die Ergebnisse nicht und so müssen die Aktionäre Kaffeesatzleserei betreiben. Im Vorfeld der Gespräche kam es zum Schlagabtausch. Trump hat den Chinesen Wortbruch vorgeworfen. Die Anleger ziehen dann verängstigt die Reißleine und begeben sich an die Seitenlinie des Parketts. Die Sorgen belasten den DAX heute schwer. Er fällt 1,7%. Doch nicht nur das. Er reißt auch noch die Latte von 12.000 Punkten und schließt den offiziellen Handel drunter bei 11.973 Punkten. Dann am Abend aber positive Zeichen. Trump lässt sich mit neuen Zitaten ein. Er habe einen sehr schönen Brief aus Peking bekommen. Der Tag der Verhandlungen zwischen ihm und den Chinesen werde ein sehr starker Tag. Auch nach 17.30 Uhr können Anleger bis 20 Uhr noch Aktien im sogenannten Nachhandel handeln. Und in dieser Nachspielzeit hiefen die Zitate den DAX wieder nach oben über die 12.000 auf 12.049 Punkte. Die Börsen, so scheint es, hängen heute nur an Trumps Lippen.
Das war die Börse, das war Viktor Goitka. Wir bleiben beim Geld und zwar beim großen Geld. Es geht um die Frage, wie viel Steuern wird der deutsche Staat einnehmen? Da hat es heute eine neue Steuerschätzung gegeben und wir alle wussten, es läuft nicht mehr ganz so gut, wie es vorher war. Die große Frage, ist das nun ein Rückschritt oder ist es nur etwas weniger mehr? Wahrscheinlich ist das Letzte richtig, aber dennoch braucht es politische Konsequenzen. Theo Gerst mit beidem.
Die Stunde der Wahrheit schlug am Nachmittag um 3 Uhr. Bund, Länder und Kommunen müssen in den nächsten Jahren, also bis 2023, mit 124,3 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen, als noch im November in Aussicht gestellt wurden. Doch wichtiger für den Finanzminister ist eine deutlich kleinere Zahl, 10,5 Milliarden. Denn Scholz hat nach eigenen Worten vorgesorgt. Als er im März seine Finanzplanung bis 2023 auflegte, hatte er die Delle beim Wirtschaftswachstum, die zu den rückläufigen Steuereinnahmen führt, schon zum größten Teil eingepreist. Deshalb muss er jetzt im Mai, 2 Monate später, nur die Mindereinnahmen auffangen, die dadurch entstehen, dass sich das Wachstum seit März nochmal verlangsamt hat. Dadurch fehlen Scholz in seinen Bundeshaushalten bis 2023 nur 10,5 Milliarden Euro. Und für dieses Jahr geht Scholz sogar davon aus, dass er gar keine zusätzlichen Sparanstrengungen unternehmen muss.
Wir gehen davon aus, dass wir das laufende Jahr ohne gesonderte Entscheidungen bewältigen können. So viel Luft haben wir uns gelassen.
Deshalb beginnt das Kürzen von Ausgaben erst ab 2020. Dann muss sich die Regierung anstrengen, wobei Scholz selbst keine Sparvorschläge machen will. Schließlich gilt beim Sparen:
Das soll eine Gemeinschaftsleistung bleiben, die aber, wie man ja an den Zahlen sehen kann, sehr wohl zu bewältigen ist, wenn niemand sich verdrückt. Das ist allerdings die entscheidende Voraussetzung. Das muss man jetzt immer ganz genau bedenken. Wie lassen sich die Dinge bezahlen?
Das gilt aber nur für die Dinge, die Union und SPD im Koalitionsvertrag fest vereinbart haben. Diese prioritären Maßnahmen bleiben, so Scholz, erstmal durchfinanziert. Anders sieht es bei den Nice-to-Haves aus, den Dingen, die die Regierung auch noch gern hätte. Denn jetzt stecken SPD und Union in einer für sie eher ungewohnten Situation. Bei den letzten Malen hatten die Steuerschätzer ihre Berechnungen immer nach oben korrigiert. Man konnte sich daher in der Koalition manch Zusätzliches leisten, ohne darüber in Streit zu geraten. Diese fetten Zeiten, das habe er schon im Januar gesagt, seien nun aber vorbei, so Olaf Scholz.
Für neue Vorhaben, für Vorhaben, die bisher nicht in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind, gilt natürlich, dass die Anforderung an die Finanzierung und die Entwicklung von Finanzierungsvorstellungen dafür höher geworden sind.
Heißt übersetzt, egal ob die SPD eine Grundrente einführen oder ob die Union die Unternehmenssteuern senken, den Soli für alle abschaffen oder mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben will oder ob beide zusammen mehr Geld gegen den Klimawandel, für den Kohleausstieg, die Elektromobilität oder die EU nach dem Brexit ausgeben wollen. Für alles müssen noch die nötigen Mittel aufgetrieben werden. Und das wird schwerer, wenn über 124 Milliarden Euro an Steuereinnahmen wegbrechen. Das weiß auch Olaf Scholz.
Locker ist gar nichts. Die Leute, die sowas erzählen, handeln nicht sehr verantwortlich und haben auch kein Gefühl für die Bedeutung ihrer jeweiligen Ämter. Aber mit Mühe und Anstrengung geht ganz schön viel, gut hinzukommen.
In der Union wird deshalb schon die schwarze Doppelnull, bestehend aus keine neuen Schulden und keine Steuererhöhungen, festgezurrt, so Fraktionsvize Andreas Jung. Der Staat müsse mit dem auskommen, was zur Verfügung stehe. Die Finanzen laufen aus dem Ruder, so lautet dagegen das Urteil von Gesine Lötsch von den Linken. Und aus Sicht von Anja Heiduck von den Grünen ist gutes Haushalten dagegen jetzt wichtiger denn je.
Das war Theo Geers, da ging es um die Milliarden. Der Bundestag hat heute noch einmal entschieden, da ging es um Mali. Insgesamt 11.000 Blauhelmsoldaten sind in diesem Land, sie sollen helfen, das Land zu stabilisieren. Die Bundeswehr beteiligt sich vor allen Dingen an der Stabilisierung auf der einen Seite, aber eben auch an der Ausbildung vor Ort. Diese Bundeswehrmission ist jetzt verlängert worden im Parlament. Klaus Remme.
Die Entscheidung über Auslandseinsätze deutscher Soldaten gehört zu den vornehmsten Aufgaben von Bundestagsabgeordneten. Doch wie das so ist in Debatten, die Argumente wiederholen sich, irgendwann haben die meisten geredet und dann kann die Aufmerksamkeit schon mal leiden. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki musste gegen Ende der Mali-Debatte eingreifen.
Ich bitte das Plenum wirklich um Ruhe und würde auch der Regierungsbank raten, Frau Ministerin, dass Sie die Zwiegespräche einstellen. Das ist nicht üblich, während ein Redner hier redet. Das meine ich in allem Ernst. Ich habe heute Nacht nichts vor. Ich habe Nachtdienst und wir sind jetzt bei 3.15 Uhr. Wir können das auch gerne noch ein bisschen länger hinauszögern. Wenn der Redner keine Ruhe für seine Rede bekommt, werde ich ihn nicht weiterreden lassen.
Vor dieser Rüge waren die politischen Fronten im Streit um den Auslandseinsatz hinreichend deutlich geworden. Formal ging es um zwei Mandate, die Ausbildung der malischen Streitkräfte und die Beteiligung am UN-Friedenseinsatz MINUSMA. Gesamtumfang bis zu 1.400 deutsche Soldaten. Beides gehört zusammen, erklärte der SPD-Abgeordnete Christoph Matschi, der den Einsatz verteidigte, obwohl sich die Sicherheitslage in der Region verschlechtert hat. Und damit erntete er hörbar kritische Zwischenrufe.
Wenn man jetzt die Frage stellt, ist das Engagement, das die Bundeswehr dort leistet, seit 2013 umsonst? Da kann man, glaube ich, sagen, nein. Dieser Einsatz ist nicht umsonst.
Das erzählen Sie jedes Jahr.
Ja, wir erzählen das, weil die Erfahrung dafür spricht. Ohne die internationale Stabilisierung wäre die Situation viel, viel schwieriger, wenn nicht gar am Rande eines Bürgerkrieges.
195 Mal habe der Bundestag bisher über Auslandseinsätze entschieden, klärte der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lukassen auf. 195 Mal habe das Parlament zugestimmt. Verhältnisse wie in Nordkorea, so fügte er hinzu. Was den Mali-Einsatz angeht, kritisierte er:
Es ist Ihnen egal, dass diese strategielose Politik dort scheitert. Egal, wie desolat die Lage im Heimatbetrieb der Bundeswehr ist und egal, welche Risiken die Soldaten für diesen unsinnigen Einsatz auf sich nehmen.
Redner von CDU, CSU verteidigten den Einsatz als unverzichtbar. Mali habe Schlüsselfunktion, Mali sei von besonderer Bedeutung für die gesamte Sahelzone, betonte der Abgeordnete Henning Otte. Deutschland unterstützt die Bildung der sogenannten G5-Sahel-Truppe mit Soldaten aus Staaten wie Mali, Burkina Faso und dem Tschad. Aus Sicht der Grünen handelt es sich dabei um höchst unterschiedliche Missionen. Hier Friedhof Schmidt.
Es ist eine Sache, sich für eine demokratische Entwicklung und den Friedensprozess in Mali im UN-Rahmen zu engagieren. Es ist eine andere, sich etwa mit dem diktatorischen Regime von Idriss Déby im Tschad zu verbünden und es zu unterstützen. Das muss aufhören und darf nicht mit der UN-Mission heillos vermischt werden.
Auch von den Rednern der Linksfraktion wurde auf die Verschlechterung der aktuellen Lage in Mali hingewiesen. AfD und Linksfraktion lehnten die Mandatsverlängerung geschlossen ab. Die FDP unterstützt den Einsatz, drängt sogar darauf, das Mandat regional auf Zentralmali zu erweitern. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und Teilen der Opposition wurden beide Mandate nach namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit verlängert.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Der Bundestag hatte heute viel zu diskutieren. Es ging auch um die Zuwanderung. Wir wissen, die Wirtschaft sagt, ja, wir brauchen Zuwanderung. Wenn man Wissenschaftler fragt, die sich mit Demografie beschäftigen, dann sagen die auch, ja, wir brauchen Zuwanderung. Die Frage ist nur, wie kann, wie soll, wie muss das organisiert werden? Und hier wird's schwierig, vor allen Dingen angesichts der Flüchtlingskrise. Also, heute wurde diskutiert in einer ersten Lesung, das heißt, da kann noch viel geändert werden. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Nach 30 Jahren der Debatte sei es höchste Zeit für ein Einwanderungsgesetz, so warb Arbeitsminister Hubertus Heil für unter anderem seinen Gesetzentwurf.
In vielen Bereichen, in technischen Berufen, in vielen Bereichen der sozialen Dienstleistung, auch in den Pflegeberufen beispielsweise, im Bereich des Handwerks haben wir heute schon ganz kräftig Fachkräftemangel. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit, des Wohlstands und der Arbeitsplatzsicherung in diesem Land, dass wir die Dinge sortieren.
In Zukunft sollen auch beruflich Qualifizierte leichter zur Arbeit nach Deutschland kommen können, also nicht mehr nur Akademiker und Angehörige besonders nachgefragter Berufe. Voraussetzungslos ist allerdings auch das nicht, betont der zweite Verantwortliche für das Gesetz, Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Wir stellen ab auf die Qualifikation der Bewerber und Interessenten. Und diese Qualifikation, und das ist der Hauptteil des Gesetzes, wird aus dem Ausland durch deutsche Stellen geprüft. Und nur wer eine anerkannte Qualifikation hat und wer so weit qualifiziert ist, dass er sich mit Anpassungslehrgängen die volle Anerkennung erreichen kann, darf zur Erwerbstätigkeit einwandern. Das sind klare Regeln.
Wem die Gleichwertigkeit der Ausbildung attestiert wird, der soll auch zur Arbeitssuche kommen können, befristet und ohne Anspruch auf Sozialleistungen. Auch das gilt jetzt schon für Hochschulabsolventen. Während die AfD grundsätzliche Kritik an der Öffnung übt, geht sie der grünen Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nicht weit genug. Schon wer qualifizierte Arbeit sucht, so fordert sie, solle arbeiten dürfen.
Wer bitteschön soll denn, wenn sie, was weiß ich, im Thüringer Wald in einem Krankenhaus arbeiten will, schon von zu Hause das Geld mitbringen, hier ein halbes Jahr zu überleben? Das ist unpraktikabel.
Tatsächlich ist umstritten, wie wirksam die neuen Regeln sein werden. Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, dringt auf schnelle Verabschiedung und erhofft sich zusätzliche Fachkräfte, etwa durch Vermittlungsabsprachen mit ausländischen Arbeitsverwaltungen. Auch der Verein Deutscher Ingenieure, VDI, begrüßt den Entwurf. Direktor Ralf Appel mahnt allerdings auch, die Menschen müssten in Deutschland gehalten werden und dringt auf bessere Integrationsangebote. In seinem gerade vorgestellten Jahresgutachten hatte der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen den Ansatz des Entwurfs zwar begrüßt, in der Umsetzung hätten die Experten der Bundesregierung aber mehr Mut gewünscht, so ihr Vorsitzender Thomas Bauer.
Was wir so ein bisschen bedauern, ist, dass weiterhin grundsätzlich am Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten werden soll. Und der ist unserer Erfahrung nach die zentrale Hürde für die Zuwanderung von Fachkräften.
Geringere Hürden hätte sich auch der Zentralverband Deutsches Baugewerbe gewünscht. Hauptgeschäftsführer Felix Paklepper wünscht sich, dass lange berufspraktische Erfahrung genügen soll. Noch anders sieht es die Linkspartei. Fraktionsvize Susanne Ferschel bescheinigt dem Entwurf, auf falschen Voraussetzungen aufzubauen.
Gebetsmühlenartig wird ein Fachkräftemangel beklagt, den es in dieser Form gar nicht gibt. Von 144 Berufsgruppen gibt es lediglich in 7 einen tatsächlichen Mangel.
Unterschiedlich beurteilt wird auch die sogenannte Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Für abgelehnte Asylbewerber, die schon lange mit Duldung in Deutschland leben, sollen Arbeits- und Ausbildungsregeln vereinfacht werden. Grünen, Linken und FDP geht das nicht weit genug. Auch Pro Asyl sagt voraus, dass sehr wenige Geduldete die hohen Hürden nehmen werden. Der AfD geht die Regelung zu weit. Nach Beratung in den Ausschüssen soll der Bundestag die Entwürfe möglicherweise noch im Juni verabschieden.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Und bevor wir nun zu unserem letzten Turn hier in dieser Sendung kommen, noch ein kurzes Ergebnis vom Fußball. Frankfurt ist soeben ausgeschieden. In Chelsea hat man mit einem Tor verloren. Es war der allerletzte Elfmeter, den Frankfurt nicht und die Engländer verwandelt haben. Insofern stehen sie im Endspiel. Frankfurt ist raus. Wir kommen nun zu unserem letzten Bericht. Der französische Präsident Macron hat Reformen angekündigt, ist gewählt worden, hat ein eindeutiges Mandat bekommen. Inzwischen wissen wir, gibt es viele Widerstände. Auf den Straßen regieren die Gelbwesten und jetzt gibt es auch noch Ärger mit den Staatsbediensteten. Macron will Reformen anstoßen, auch solche, die er vorher angekündigt hat. Aber es gibt schon mal, bevor er die Gesetzentwürfe vorlegt, heftigen Widerstand. Einzelheiten dazu von Christiane Kess.
Krankenhäuser im Notbetrieb, Ämter geschlossen und in Schulen nur ein paar Lehrer. Öffentliche Einrichtungen im ganzen Land sind von den Streiks betroffen, zu denen 9 Gewerkschaften aufgerufen haben, in einer seltenen Geschlossenheit. Vor einer Pariser Schule reagieren die betroffenen Eltern unterschiedlich. Ich habe gar keine richtige Meinung dazu. Wir hatten bisher keine massiven Streiks. Da muss man jetzt nicht übertreiben. Ich kann den Streik verstehen, aber es wiederholt sich. Und wir arbeiten auch. Es sind immer die gleichen Argumente, wenn man in Schwierigkeiten ist. Bei jedem Kind. Die Verwaltung attraktiver machen und anpassungsfähiger, um die Erwartungen der Franzosen zu erfüllen, das will die Regierung mit den Reformplänen im öffentlichen Dienst erreichen. Darum soll es einfacher werden, Personal einzustellen, vor allem durch Vertragskräfte aus dem privaten Sektor mit zeitlich befristeten Verträgen. Die machen im Moment 20% der öffentlich Bediensteten aus. Auch soll es künftig attraktiver werden, sowohl innerhalb der Verwaltung den Job zu wechseln, als auch in die Privatwirtschaft. Die Flexibilisierung hat die Gewerkschaften auf den Plan gerufen. Neben den Streiks machen sie mit Demonstrationsmärschen in Paris und in rund 100 anderen französischen Städten ihrem Unmut Luft. Philippe Martinez, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT, fürchtet: Der Beamtenstatus wird in der Realität dadurch verändert, dass man immer mehr Vertragskräfte aus dem Privatsektor integriert, die dann Schritt für Schritt die Beamten ersetzen werden. In der Privatwirtschaft wissen die Leute, wie man arbeitet. Aber der Zweck des Unternehmens ist in erster Linie die Dividende der Aktionäre. Der Beamtenstatus bedeutet eine Verbindung zum Bürger und eine Unabhängigkeit gegenüber den Finanzmärkten, aber auch gegenüber der Politik. Die geplante Reform der Regierung bedeute weniger öffentlichen Dienst, so beklagen die Gewerkschaften. Von dem gebe es aber heute schon in einigen Gebieten Frankreichs zu wenig. Der Gesetzestext für die Reform ist doch zusammen mit den Gewerkschaften ausgearbeitet worden, hält Marie Lebec dagegen. Die Parlamentsabgeordnete der Präsidentenpartei La République en Marche verweist darauf, dass der Text, wenn er am Montag in die Nationalversammlung geht, sich zwar noch verändern kann, aber mehr Flexibilität ist sehr wichtig. Damit kann man das Personal im öffentlichen Dienst besser managen. Aber es ermöglicht den Beamten auch, sich in ihrer beruflichen Laufbahn weiterzuentwickeln, entweder in Richtung Privatsektor oder im öffentlichen Dienst. Die Vertreter der Arbeitnehmer sorgen sich auch um 120.000 Posten. Die sollten ursprünglich mit der Reform bis zum Ende der Amtszeit von Emmanuel Macron abgebaut werden. Nach monatelangen massiven Protesten der sogenannten Gelbwesten und einer großen nationalen Debatte ist der Präsident davon aber wieder abgerückt. Die Zahl sei kein Heiligtum mehr, so interpretiert die Abgeordnete Lebec die Worte Macrons. Die Arbeitsplätze müssten nach Bedarf angeglichen werden. Wir stellen den öffentlichen Dienst nicht zur Diskussion. Wir wissen um die Herausforderung, dass er auf dem Land präsent sein muss. Darauf werden wir in den kommenden Monaten hinarbeiten. Die Gewerkschafter bleiben dennoch skeptisch. Wenn die Regierung die Reform so durchsetzen will, so heißt es auf ihrer Seite, werde man wieder streiken und demonstrieren.
Soweit Christiane Kess mit dem Bericht über Frankreich. Jetzt wollen wir in die Zeitungen von morgen schauen. Der Kollege Dietmar Reiche hat gelesen. Bitte schön.
Ja, der EU-Sondergipfel in Rumänien ist ein Thema. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Über die Ziele herrscht Einigkeit. Gemeinsam durch dick und dünn gehen, mehr Bürgernähe, Schutz von Rechtsstaatlichkeit, der Jugend eine Zukunft bieten und Europa als globale Führungsmacht voranbringen. Die Absichten sind ehrenhaft, aber alles andere als neu. Insofern diente der Gipfel vor allem der Vergewisserung. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. 2 Wochen vor der Europawahl will sich die Europäische Union im besten Licht zeigen. Die Wähler sollen nicht durch Streit und Misstöne verschreckt werden. Die Liste der Versprechungen, was man in Zukunft alles besser machen will, ist lang. Und vieles wird zum Bedauern der Europa-Enthusiasten bald wieder in den Brüsseler Schubladen verschwinden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt klar, die Europäische Union hält nicht oft informelle Gipfel ab. Sie dienen mehr dem Gedankenaustausch als der Verabredung von konkreten Maßnahmen. Für das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Rumänien galt das in besonderem Maße. Das Straubinger Tagblatt zeigt sich enttäuscht. Diese Gemeinschaft mag über den richtigen Kurs streiten, das gehört dazu. Aber sie muss anschließend mit einer Zunge sprechen. Das fehlt. Und es wäre so nötig gewesen, 2 Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fordert, Europa muss selbstbewusster, aber auch selbstsicherer auftreten. Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Trump deutlich gemacht hat, dass er einen protektionistischen Kurs fahren würde, hätte man begreifen müssen, dass die EU künftig auf sich selbst gestellt ist. Der Berliner Tagesspiegel kommentiert die Haltung der Europäischen Union in Bezug auf das Atomabkommen mit dem Iran. Ausgerechnet in dem Moment, da die EU im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran marginalisiert wird, haben sich Europas Staatenlenker zu ihrer Verantwortung bekannt. Die 27 verbleibenden EU-Staaten beschwören ihre globale Führungsrolle. Deutlicher kann der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit der außenpolitischen Durchsetzungsfähigkeit der EU kaum zum Ausdruck gebracht werden. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, US-Präsident Trump agiert nicht nur aggressiv in der Welt, sondern reißt auch ein über Jahrzehnte hinweg gewachsenes Ordnungssystem ein. Dass die EU plötzlich auf Seiten Russlands und Chinas gegen die USA in Stellung gehen, zeugt von der neuen Zumutung. Welch schwacher Trost, dass der Iran-Vertrag wenigstens ein paar Jahre gehalten hat. Mit strengen Vorschriften will die katholische Kirche den sexuellen Missbrauch durch Geistliche aufdecken. Das ist das letzte Thema. Der Neue Tag aus Weiden schreibt, im Vatikan gehen die Uhren anders, langsamer. Immerhin, Papst Franziskus hat das Thema zur Chefsache erklärt. Binnen eines Jahres müssen alle Diözesen weltweit Meldestellen für solche Fälle einrichten. Der Papst zeigt guten Willen, mehr aber auch nicht.
Herzlichen Dank, das war Dietmar Reiche, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden, hinzuweisen auf die nachfolgenden Sendungen natürlich. Morgen früh dann in den Informationen am Morgen Silvia Engels um 8.10 Uhr ein Interview mit Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft. Da geht's um den Handelskrieg. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage bis demnächst und tschüss.